Moin zusammen, es ist 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Der zweite Teil unserer Lesung aus Die späten Tage von Natascha Wodin ist schon bereit für Sie. Die Liebe und das Alter, das sind ja die großen Themen in diesem Buch. Friedrich nennt die Autorin hier den Mann, einen ehemaligen Mathematikprofessor mit Wohnsitz Lübeck, den sie erst mit über 70 kennengelernt hat, als sie eigentlich schon akzeptiert hatte, die letzte Strecke ihres Lebens allein zu gehen. Und sie hatte sogar schon begonnen, sich auf das Alleinsein mit sich zu freuen, schreibt Wodin. Doch nun ist sie froh, dass es anders gekommen ist, auch wenn die Liebe, Zitat, Arbeit sei. Ja, gerade mit Blick auf das vermutlich nahende Ende. Friedrich ist inzwischen 87, die Autorin runde 80 Jahre alt. Das Paar wohnt nun gemeinsam dort, wo Wodin schon lange viel Zeit verbringt. Am Schalsee hier bei uns im Norden in Mecklenburg. Die späten Tage, es liest wieder Schauspielerin Martina Gedeck.
Ich liebe den See. Aber zu Hause war ich in meinem Leben nur in den ersten Jahren nach dem Mauerfall in Berlin, auf dem Prenzlauer Berg. Osten und Westen waren ineinander geflossen. Das Unvereinbare in mir hatte sich plötzlich in der Außenwelt vereint. Zum ersten Mal war ich damals ganz geworden, ein kompletter Mensch. Und zum ersten Mal gab es für mich ein Wir, eine Gemeinschaft von Verschworenen, die das Geheimnis eines Ortes miteinander teilten, der niemandem gehörte, das Geheimnis einer Zeit jenseits der Zeit. Wir befanden uns in einer Lücke der Geschichte. Die alte Macht war gegangen, die neue noch nicht gekommen. Die Baumaschinen rückten schon von allen Seiten an, aber noch war der Ort nicht vermessen, nicht abgesteckt, die Eigentumsverhältnisse waren noch ungeklärt. Es gab noch keine Schlösser, keine Zäune, es gab noch keine Fremden, jeder sprach mit jedem. In zufälligen Rudeln zogen wir nachts durch die von Kerzen erleuchteten Wälder der Hinterhöfe, in denen ein nicht endendes Fest gefeiert, eine neue Wirklichkeit erfunden wurde, eine Zukunft, die, wir wussten es, nie stattfinden würde. Immer spürte ich in der Gegenwart schon die Wehmut des bevorstehenden Verlustes. Mein künftiges Heimweh nach diesem Ort, wenn es ihn nicht mehr geben würde. Heute erinnert auf dem Prenzlauer Berg so gut wie nichts mehr an die damalige Zeit. Bis vor einigen Jahren gab es noch ein einziges unsaniertes Haus, das zum Grausen der Touristen in meiner Parallelstraße stand. Inzwischen ist auch dieses letzte Relikt der damaligen Zeit verschwunden. Immer wieder diese innere Raserei. Falsch, falsch, falsch. Ich weiß nicht, was falsch ist und warum es falsch ist. Ich weiß nur, dass es falsch ist. Und dass ich in diesem Falschen gefangen bin, aussichtslos gefangen, weil ich seinen Namen nicht kenne und einfach nicht herausfinden kann, was mich so quält. Alles, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, berühre, alles ist unerträglich falsch. Alles stößt mich ab. Alles ekelt mich an. Es ist wie Folter. Wie eine Besessenheit. Ein unablässiger Schrei, der mich zerreißt. Falsch, falsch, falsch. Was ist das? Verliere ich den Verstand? Überfällt mich eine Art Alterswahnsinn? Lange bevor es das sogenannte Sterbefasten gab, bevor das Wort überhaupt existierte, hat mein fast 90-jähriger Vater aufgehört zu essen und die Einnahme seiner Medikamente eingestellt. Gelegentlich ließ er sich noch ein paar Tropfen Tee aus einer Schnabeltasse einflößen. Das haben Menschen seit jeher getan, wenn sie alt und krank waren und nicht mehr leiden wollten, wenn der Körper sie nur noch peinigte. Vermutlich hatten sie auch einfach keinen Hunger mehr und litten an Schlucklähmung. Das Sterbefasten ist also nichts Neues, keine Errungenschaft der modernen Selbstbestimmungskultur. Es gibt bekanntlich noch andere, kürzere Wege, um ein unerträglich gewordenes Alter zu beenden. Ich fürchte mich nur vor meiner eigenen Feigheit, vor den Tricks, die sich der Selbsterhaltungstrieb vielleicht auch in der größten Qual noch einfallen lässt, um noch ein paar Wochen, ein paar Tage Leben herauszuschinden. Ich kann bis heute nicht ergründen, was in meiner Mutter vor sich ging, als sie im Alter von 36 Jahren die Wohnung bei Dunkelheit verließ, zum nahegelegenen Fluss ging und sich darin ertränkte. In was für einem Zustand muss man sein, wenn man keine Angst mehr hat, so etwas zu tun? Es liegt jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich will vom Leiden endlich alles wissen, sagt ausgerechnet die Dichterin Christine Lavant, die viel mehr vom Leben gewusst haben muss als die meisten von uns. Auch ich will vom Leiden alles wissen, aber nicht, weil ich leiden will, sondern weil nur jemand, der vom Leiden alles wüsste, auch vom Leben alles wüsste. Da aber selbst der elendste Mensch auf Erden nicht alles vom Leiden weiß, ist alles, was über das Leben gesagt wird, höchstens die vorletzte Wahrheit. In seiner Mail nach seinem ersten Besuch bei mir schrieb Friedrich: Hab noch einmal Mut. Ich komme zu dir, morgen, jetzt gleich. Ich bringe dir meine ganze Seele und die Reste meines Körpers. Es war Spätsommer, die Astern blühten, die Schwalben segelten durch die blaue Luft am See und wir fanden uns mitten in Gottfried Benns berühmtem Gedicht. Astern, schwälende Tage, alte Beschwörung, Bann. Die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an. Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor. Was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? Noch einmal das Ersehnte, den Rausch, der Rosendu. Der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewissheit wacht. Die Schwalben streifen die Fluten und trinken Fahrt und Nacht. Das wussten wir von Anfang an, dass die Götter unsere Waage nur eine zögernde Stunde anhielten, dass wir nicht allein waren, dass es immer den Dritten gab, der immer mitmischte, uns nie von der Seite wich. Wir befanden uns in einem Wettlauf mit der Zeit, die noch nie so kostbar gewesen war. Wir zählten sie nicht in Jahren, sondern in Tagen, in Stunden. Während wir uns fanden, nahmen wir ständig Abschied. Wir konnten uns kaum noch voneinander lösen, weil wir nicht wussten, ob es eine nächste Umarmung geben würde. In dem kleinen Rest Zeit, der uns blieb, einem Rest, der uns gar nicht mehr zustand, der eine höchst unsichere Zugabe war, mussten wir so vieles nachholen, ein ganzes gemeinsames Leben. Noch nie hatte ich den Körper eines Mannes so geliebt wie das, was Friedrich seine Reste nannte. Gerade das machte ihn so begehrenswert für mich, die Zartheit, die Zerbrechlichkeit seines Körpers. Ich liebte ihn nicht trotz, sondern wegen seines Alters. Ich liebte sein durchsichtiges weißes Haar, seine helle, verwelkte Haut, die so weich war wie die eines Neugeborenen, seine großen, zerklüfteten Hände mit den brüchigen Fingernägeln, die Landschaft aus tiefen Falten in seinem schmalen, bleichen Gesicht. Er behauptete sich bereits in einem Prozess der Entkörperlichung zu befinden, aber die Leidenschaft, die so unerwartet in ihm entbrannt war, hatte ihn noch einmal zum jungen Mann gemacht. Wir schlugen uns die Nächte um die Ohren wie in unserer Jugend. Unser Verlangen nacheinander ließ uns nicht einschlafen oder weckte uns immer wieder. Wir konnten nicht aufhören zu reden, zu fragen, zu erzählen, bis in den Morgen. Oft lagen wir auch einfach da und atmeten nur miteinander. Dann überkam uns ein großer Frieden. Dann waren wir jenseits der Zeit. Wenn man einen morbiden Bewegungsapparat nicht als Krankheit ansieht, sondern als natürliche Alterserscheinung, bin ich ohne ernste Krankheit durchs Leben gekommen. Ich war nie richtig gesund, aber auch nie richtig krank. Ich kenne die Qualen einer schweren Krankheit und ihre Behandlung in den modernen Höllen der Hightech-Medizin nicht. Allein das erfüllt mich mit der Dankbarkeit und dem Unglauben einer versehentlich Davongekommenen. Dazu mein so später an ein Wunder grenzender Erfolg als Schriftstellerin, der meinem defizitären Leben am Ende etwas von einer Hiobsgeschichte verliehen hat. Ich habe nie einen Krieg erlebt, nie eine Hungersnot oder eine Naturkatastrophe, nicht einmal einen kleinen Autounfall. Doch bei wem soll ich mich für all das bedanken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Adresse. Irgendetwas hat mich heute plötzlich nach Jahrzehnten an das Geräusch erinnert, das ich als Kind so gefürchtet habe. Sie näherten sich immer nachts, die amerikanischen Panzer. Ich weiß nicht, wie sie durch die engen Gassen kamen, ohne die alten Fachwerkhäuser einzureißen, in denen die Menschen schliefen. Wir wohnten hinter der Stadt, in einer Nachkriegssiedlung für ehemalige Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Aber selbst hier, aus einer Entfernung von etwa 100 Metern, war das Geräusch der Panzer, die über die Landstraße kamen, so infernalisch und ohrenbetäubend laut, dass ich manchmal nicht einschlafen konnte vor Angst, sie würden auch diese Nacht wieder kommen. Alle Beschwichtigungen meiner Mutter, dass die amerikanischen Panzer nur die Stadt passierten und nichts Böses mit uns vorhatten, konnten mir die Angst nicht nehmen. Denn das Böse war allein ihr Geräusch. Schon von Weitem hörte ich sie in der Dunkelheit heranrollen, auf ihren Ketten, die den Asphalt aufrissen. Ein unheimlicher, unergründlicher Zug durch die Nacht. Der Donner schwoll an und kam auf mich zu, auf mein Bett, die amerikanische Lagerpritsche, auf der ich unter zwei Armeedecken des Roten Kreuzes schlief. Die Pritsche begann zu vibrieren, mit dem Boden, mit den Wänden des Zimmers. Mein ganzer Körper vibrierte, meine Ohren barsten, ich weinte und schrie in panischer Angst nach meiner Mutter. Immer wieder verblüfft es mich, wie lange ich schon auf der Welt bin, wie alt meine Erinnerungen sind. Jedes Mal, wenn ich von einem Ereignis erzähle, das 50, 70 oder noch mehr Jahre zurückliegt, kann ich nicht glauben, dass ich ein Alter erreicht habe, das so gewaltige Zeiträume umfasst. Schon vor fast 80 Jahren habe ich gelebt, in einer Welt, die es schon lange nicht mehr gibt, die nur noch in der Erinnerung von Greisen existiert. Wir sind ihre letzten Zeugen, die es auch bald nicht mehr geben wird. Durch die großen Panoramafenster unserer Wohnung sehen wir nur Himmel und Wasser, sonst nichts. Der See ist wie ein Übergangsort zwischen dem lärmenden Wahnsinn der Welt und einer schon jenseitigen Stille. Wenn Friedrich nicht so müde dazu ist, liest er ornithologische Bücher. Er sitzt in einem Sessel am Fenster und beobachtet mit einem Fernglas die Vögel. Wildgänse, Kormorane, Reiher, Kraniche, Schwäne, Stockenten, Blässhühner, Lachmöwen, Mantelmöwen, Silbermöwen, Rauchschwalben und Mehlschwalben, die aus dem Dreck in unserer Dachrinne Insekten picken. Die Wiese unter unseren Fenstern wird den ganzen Tag von Staren besucht, von Elstern und umtriebigen Spatzen, die in den Büschen wohnen, ständig bedroht von umherstreifenden Katzen aus der Nachbarschaft. Bei Sonnenaufgang fliegen von irgendwoher Krähenschwärme ein, riesige schwarze Vögel, die vor dem Hintergrund des sich rötenden Himmels wie Boten einer Apokalypse wirken. Sie lassen sich alle gleichzeitig in einer großen Saalweide nieder, in der sie fast unsichtbar werden, ein Teil des Baumes. Man hört nur ihr Palavern. Von Zeit zu Zeit ein beunruhigendes Aufschnarren. Friedrich nennt die Saalweide ihr Parlament, in dem sie ihre Morgensitzungen abhalten. Während ich heute die Arie Infelice aus Giuseppe Verdis Ernani hörte, bekam ich plötzlich von Fjodor Schaljapins Stimme die Antwort auf meine Lebensfrage schlechthin, die berühmte Theodizee-Frage nach dem Grund des Leidens in der Welt. Es gibt keine Antwort auf diese Frage, sagte mir die Stimme, die der Musik folgte. Du musst dich der Schönheit der Welt zuwenden und dich ihr ergeben. Dann verschwindet die Frage. Dann brauchst du keine Antwort mehr. Meine Gehstrecke verkürzt sich immer mehr. Nach spätestens 2 Minuten bin ich erschöpft. Alles tut weh. Wir unternehmen nichts mehr, sind fast immer zu Hause. Auf unseren winzigen Spaziergängen schaffen wir es nur noch bis zur nächsten Bank am See. Dann sitzen wir in der Art alter Paare nebeneinander und schauen aufs Wasser, beobachten die Vögel, die Spiegelungen des Himmels im See, die jedes Mal wieder neu sind. Manchmal singen wir leise. Friedrich lernt immer noch obsessiv neue Texte russischer Volkslieder und Romanzen auswendig, ist begeistert von Bulat Okudschava, Nawella Matwejewa, Alexander Wertinsky. So viel er inzwischen auch vergisst, ähnlich wie ich selbst, sein Gedächtnis für die russischen Gesangstexte ist phänomenal, obwohl er das Russische nur rudimentär beherrscht. Die Melodien merkt er sich mit seinem ausgeprägten musikalischen Gehör schon nach dem ersten Hören. Ausgerechnet mit einem Deutschen singe ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder die russischen Lieder meiner Kindheit. Friedrich bringt sie zu mir zurück. Mit ihm erlebe ich das gemeinsame Singen wieder, das ich als Kind so geliebt habe, das meine einzige Arche, mein einziges Zuhause bei meinen Eltern war. Oft sehe ich in Friedrich den einstigen Jungen vor mir, der in einem Weimarer Knabenchor gesungen hat, und sein Bemühen um die Gesangstechnik, die er damals gelernt hat, vor allem die richtige Mundstellung beim O, ist manchmal, wenn wir »Oh, gdje je veux, ni ljubvi« anstimmen, von einem so komischen, von ihm absichtlich übertriebenen Pathos, dass ich kaum noch singen kann vor Lachen. In den Jahren meiner Kindheit, die ich in einem Heim verbrachte, war ich eine Schlafwandlerin und wachte morgens oft in einem fremden Bett im Schlafsaal auf, wenn eines der Mädchen oder mehrere von ihnen übers Wochenende oder an Feiertagen nach Hause gefahren waren. Man sagte, ich sei ein Kuckuck, der seine Eier in fremde Nester legt. In einem russischen Liedchen wird ein Kuckuck besungen, der seine Kinder verloren hat und den ganzen Tag kläglich nach ihnen ruft. Friedrich kennt den Brauch, die Hand auf einen Geldschein zu legen, während ein Kuckuck ruft. Das soll Reichtum bescheren. Früher war Kuckuck außerdem ein Name für den Teufel, den man auch heute noch meint, wenn man jemanden zum Kuckuck schickt. Neulich, als er seine Rufe wieder einmal den ganzen Tag in längeren oder kürzeren Abständen über den See sandte, stellte ich ihm die alte Kinderfrage. »Lieber Kuckuck, sag mir doch, wie viele Jahre leb ich noch?« Er rief noch 4 Mal. Es gibt diese unheimlichen Nächte mit ihm, in denen er so viele Tabletten gegen die Schmerzen genommen hat, dass er schon halb bewusstlos ist und trotzdem nicht schlafen kann. Er geistert herum, torkelt, redet wirr, singt. Er hat Krämpfe. Seine unruhigen Beine zucken ständig. Manchmal zuckt der ganze Körper, während er auf einem Stuhl sitzt, nach vorn übergekippt, mit hängendem Kopf. Ich nehme ihn in meine Arme und halte ihn. Nicht zu lange, das würde ihn bedrängen. Ich helfe ihm, aufzustehen und bringe ihn zurück ins Bett. Nach einer halben Stunde ist er wieder da. So geht es bis zum Morgen. Und jetzt, während ich dies schreibe, kommen wieder die Krähen, wie jeden Morgen. Ein riesiger schwarzer Schwarm vor der Kulisse des brennend roten Himmels, an dem die Sonne über dem See aufzugehen beginnt, aus ihm heraussteigt, wie nach einem Bad. In der Normandie gibt es 27 Soldatenfriedhöfe. Einer davon befindet sich in Bourdon an der Somme. Dort liegen über 22.000 deutsche Soldaten, die in Hitlers Blitzkrieg gegen Frankreich gefallen oder in Gefangenschaft umgekommen sind. Einer dieser Soldaten ist Friedrichs Vater. Er wurde im Frühling 1940 an die Westfront einberufen und war davon überzeugt, dass er nicht wiederkommen würde. Ich kann nur ahnen, in wie vielen Stunden und Nächten er das Lebensszenario seiner künftigen Witwe und seines 2-jährigen Sohnes Friedrich wälzte, bevor er seinem Einberufungsbefehl folgte und vorher seine Frau genau instruierte, wie sie versuchen sollte, den Krieg mit ihrem Kind zu überleben, wie sie ihr späteres Leben einrichten könnte, damit der gemeinsame Sohn eine gute Schulbildung bekäme. Sein sicheres Gefühl des ihm bevorstehenden Todes hatte ihn nicht getrogen. Als die deutschen Soldaten nach dem Übersetzen über die Somme die Fähre verließen, blieb einer von ihnen reglos sitzen. Friedrichs Vater hatte der Schuss eines Heckenschützen am Kopf getroffen. Am dritten Tag nach seiner Einberufung, noch bevor die eigentliche Schlacht begonnen hatte, war er gefallen. Mit 34 Jahren, auf dem Feld der Ehre für Führer, Reich und Vaterland, wie es in der Benachrichtigung hieß, die Friedrichs Mutter erhielt. Sie blieb bis zum Ende ihres Lebens Witwe. So ging es damals vielen jungen Frauen. Sie fanden keinen Ehepartner mehr. Die meisten Männer ihrer Generation waren im Krieg geblieben. Zwei Regenbögen, die gleichzeitig am Himmel stehen, sollen ein bekanntes Phänomen sein. Aber ich erlebe es hier zum ersten Mal. Zuerst erscheint im Zwielicht nach einem Gewitter oder einem Platzregen der sogenannte Hauptregenbogen über dem See, so weit gespannt, dass man weder Anfang noch Ende sieht. Kurz darauf beginnt sich ein zweiter über den ersten zu wölben, noch größer und höher, aber etwas schwächer in der Strahlung. Diesen zweiten Regenbogen nennt man Nebenregenbogen, Spiegelregenbogen oder Zwillingsregenbogen. Manchmal taucht ein Ende des zweiten Regenbogens in den See ein, legt sich am Ufer aufs Gras, kommt über den flachen Hügel fast bis zu uns herauf, färbt mit seinem bunten Licht die nasse Ligusterhecke vor unseren Fenstern. Das liebste Märchenbuch meiner Kindheit war die Bibel, aus der mir meine Mutter oft vorgelesen hat. Von den Wundern, die Jesus wirkte, von dem kleinen Jungen, der in einem Weidenkörbchen auf dem Nil ausgesetzt und von einer Königstochter gefunden wurde, von Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hatte, von Noah und seiner Arche, in der er mit seiner Familie und vielen Landtieren die von Gott gesandte Sintflut überlebte. Am Ende, als das Wasser sich wieder zurückzog, erschien am Himmel ein Regenbogen, als Zeichen und Versprechen Gottes, dass es nie wieder eine Sintflut geben würde. Diese und andere biblische Geschichten konnte ich als Kind nicht oft genug hören. Sie waren für mich sehr viel spannender als Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen. Und während ich jetzt aus dem Fenster schaue, frage ich mich, ob Gott mit dem zweiten Regenbogen sein Versprechen bekräftigen, verdoppeln will, oder ob er sein Versprechen inzwischen zurückgenommen und die unersättliche, zerstörungswütige Menschheit sich selbst überlassen hat, einer neuen Sintflut, in der unsere Spezies eines Tages untergehen wird. Danach wird vielleicht das Zeitalter der Wassertiere auf unserem Planeten anbrechen. Nach Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit schließlich die Wasserzeit. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, fällt mein Blick durch das Fenster auf das Spitzdach eines kleinen, hellblau angestrichenen Bootshäuschens, auf dessen Steg ich noch nie jemanden gesehen habe, und auf eine Krüppelweide, die sich tief zum See neigt, als wollte sie nicht nur mit ihren Wurzeln, sondern auch mit den Ästen trinken. Rechts davon, in einem Abstand, der mir freie Sicht auf den See gewährt, zwei wild aussehende, miteinander verschwisterte Saalweiden, deren Blätter silbern oszillieren, wenn der Wind darüber streicht. Das Abendrot setzt ihnen orangefarbene Kappen auf. Da wir am schmalen südlichen Ausläufer des 24 Quadratkilometer großen Sees wohnen, einem der tiefsten in Deutschland, kann ich auch das gegenüberliegende Ufer sehen. Es wird überragt von einem Wald, der die Linie des Horizonts bildet. Dahinter nur noch Himmel. Zu Füßen des Waldes aschblonde Binsen, deren Band bei hellem Licht die Illusion eines Sandstrandes erzeugt. Dort drüben stehen nur zwei Häuser am Ufer, die aber meistens unbewohnt zu sein scheinen. Eines davon soll einem bekannten deutschen Popstar gehören. Das zweite Haus, so hat einmal jemand erzählt, soll ein konspirativer Treffpunkt für Neonazis sein. Hin und wieder brennt nachts Licht in einem der Fenster. Einmal sah ich an unserem Ufer einen Mann, der in ein Boot stieg, um ans andere Ufer zu fahren. Er verabschiedete sich von einem zweiten Mann, der zurückblieb mit dem Hitlergruß. Ich verdränge es, aber Tatsache ist, dass in unserem Ministädtchen, durch das man in 2 Minuten mit dem Auto hindurchgefahren ist, bei den letzten Wahlen fast 40% der Einwohner die AfD gewählt haben. Wir wohnen in einer Hochburg der Rechten, wovon wir aber so gut wie nichts merken, weil wir hier niemanden näher kennen. Wir gehen nie irgendwo hin, außer in den Supermarkt, und schauen immer nur aufs Wasser, aufs andere, verschwiegene Ufer des Sees, an dem die 2 rätselhaften, im Sommer fast zugewachsenen Häuser stehen. Darüber hinaus wohnen dort drüben nur Vögel. Zu uns kommen sie offenbar herüber, um ihren Speiseplan aufzubessern. Oft sieht man sie in großen Schwärmen oder einzeln zum Horizont ziehen, über die dunkle Zickzacklinie der Bäume hinweg, in ihr geheimes Reich hinter der Menschenwelt. Welchem Umstand die kleine bewaldete Insel, die in meinem Blickfeld liegt und Möwenburg heißt, ihren Namen verdankt, weiß ich nicht. Noch nie habe ich dort eine Möwe gesehen. Auch die anderen Vögel scheinen sie zu meiden. Nur ein paar einsame Schwäne dümpeln manchmal am Rand des oval geformten Eilands herum. Ein paar der vielen, die den See bewohnen. Es gibt einen Solitär unter ihnen, den wir Lohengrin nennen. Da Schwäne sich in der Regel nur einmal in ihrem Leben binden, muss Lohengrin seine Gefährtin verloren haben. Er zieht immer allein über den See. Ich weiß, was Friedrich bei seinem Anblick denkt. Und er weiß, was ich denke. Eines Tages wird einer von uns beiden Lohengrin sein. Wir wissen nur nicht, wer von uns diesen Part wird übernehmen müssen. Bis heute frage ich mich, was Friedrich in mir sieht. Ausgerechnet er, der an luxuriöse, edle Damen gewöhnt ist, die ihm offenbar nicht selten wohlgesonnen waren oder immer noch sind. Ausgerechnet er verliebt sich in hohem Alter in eine unansehnlich gewordene, schmerzgeplagte Schriftstellerin, die von Parias abstammt, den ganzen Tag schläft, nachts über Wörtern brütet und nichts von den vorsichtigen, distanzierten Umgangsformen hat, die ihn vor der Rohheit der Welt schützen. Während eines unserer kleinen Spaziergänge entstand heute ganz von selbst mein erstes Haiku. Auf dem Weg am See, plötzlich mein dunkler Schatten. Die Sonne ist da. Die Gehschwäche entwickelt sich in einem Teufelskreis. Je mehr Schmerzen man hat, desto weniger kann man sich bewegen. Je weniger man sich bewegt, desto stärker der Muskelabbau, der zu noch mehr Unbeweglichkeit und noch mehr Schmerzen führt. Dazu meine Fußhebeschwäche, der Grund meines häufigen Stolperns mit hoher Sturzgefahr. Der Circulus vitiosus kann nur durchbrochen werden, indem man über die Schmerzgrenze geht. Nicht so weit. Damit würde man sich schaden. Aber immer wieder, jeden Tag, mit nicht nachlassender Ausdauer und Beharrlichkeit. Aber ich werde wahrscheinlich an meinem inneren Schweinehund sterben. Früher bin ich gewandert, sogar auf felsige Berge geklettert. Ich war keine schlechte Skiläuferin, ich war viel mit dem Fahrrad unterwegs und nahm ein paar Jahre lang Ballettunterricht. Als Kind war ich ein Ass im Weitsprung, meine Schmetterbälle beim Völkerball waren gefürchtet. Jetzt muss ich anfangen, an einen Rollator zu denken.
Die späten Tage heißt dieses Buch von Natascha Wodin, gelesen von Martina Gedeck. Das hier war der 2. Ausschnitt. Ab sofort 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr-kultur. Morgen geht's dann weiter. Das Buch zum Lesen im Rowohlt Verlag erschienen. Das Hörbuch zum Hören bei Argon.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Bundesregierung will den Sozialstaat reformieren. Bund, Länder und Kommunen haben dafür ein Konzept erarbeitet. Heute Mittag sollen die Vorschläge offiziell vorgestellt werden. Bundesarbeitsministerin Baas sprach im ARD-Morgenmagazin von einer wirklich großen Reform. Sie werde das Sozialleistungssystem einfacher, digitaler und transparenter machen.
Die wichtigsten Bestandteile sind in der Tat, dass wir Leistungen zusammenlegen, dass wir aus 4 Behörden, die bisher zuständig sind, 2 machen werden. Einmal für Erwerbstätige und einmal für Nichterwerbstätige. Dass es digital wird, das heißt eine Plattform, wo man als Bürger einmal seine Daten auch abgibt und dann miteinander die Daten austauschen kann in den Behörden, also schneller wird auf jeden Fall. Und das andere sind die Erwerbsanreize, also dass wir auch sagen, wir wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt, und das ist auch ein Meilenstein.
Bundesarbeitsminister